Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe über einen ganz normalen Menschen letztendlich, der in der Bibel vorkommt, der heißt Nehemia. Und über ihn gibt es eine Geschichte, die im Alten Testament steht. Und er ist der Leiter bei dem Aufbau der Stadtmauer in Jerusalem, was ungefähr 450 Jahre vor Christus stattgefunden hat. Und dieser Aufbau symbolisiert für uns heute vielleicht Gemeindebau oder am Reich Gottes bauen. Und dieser Mann kam aus der Verschleppung zurück in seine alte Heimat. Und wir sind jetzt schon sehr fortgeschritten mit unserer Predigtreihe. Ich mache mal einen kurzen Recap von dem, was wir gemacht hatten. Am Anfang hatten wir herausgefunden, Gott kann uns berufen, wenn wir über eine Situation weinen müssen. So hat es mit Nehemia angefangen. Dann kamen wir weiter beim zweiten Thema, wie kommen wir eigentlich ins Handeln rein? Er hat ja was gemacht und wie sieht es eigentlich bei uns aus? Als drittes war, okay, wir hören nicht auf, sondern wie kann man am Bauen weiter da dranbleiben. Also die mussten ja ein paar Tage mehr bauen, eine ganze Stadtmauer. Und wenn das ein bisschen fortgeschritten ist, wie bleibt man eigentlich dran? Letzte Woche hat Stefan dann darüber gepredigt, wie Leben hinter der Mauer gestaltet werden könnte. Und wir hatten auch schon ein Thema angefangen, denn dieser Bau war nicht gerade reibungslos. Es gab auch Widerstände und da hatte ich schon vor 2 Wochen einmal ein Thema angefangen, standhaft bleiben trotz Widerstand. Und da haben wir gelernt, wenn wir an dem guten Werk mitbauen, das Gott für uns bereitet hat, dann tauchen immer wieder Gegner auf. Es gibt Menschen, denen gefällt das nicht. Die wollen verhindern, dass wir einfach weiterbauen. Die wollen, dass wir aufgeben, dass wir aufhören damit weiterzumachen. Und dazu lachen sie uns aus, sie beleidigen uns und sie verhöhnen uns. Und da haben wir etwas gelernt, wie Nehemia nämlich reagiert. Er fängt nämlich an zu beten. Das war das Erste, was er gemacht hat. Er betet. Und wir lernen auch im ganzen Nehemia-Buch, Nehemia ist ein Mann des Gebets. Und das ist nicht so der letzte Strohhalm, den er ergreift, so wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Nein, das ist das Erste, was er macht. Er betet. Aber dieses Beten ist im Einklang mit dem, was er tut. Also es ist ausgewogen mit seiner praktischen Seite. Das ist das Zweite, was wir auch gelernt und gehört haben. Dieses Spirituelle, das Beten und das Praktische stehen im Gleichgewicht gegenüber. Und diese Angriffe, die kamen von allen Seiten damals. Und da wollen wir heute weitermachen. In Kapitel 4 und Kapitel 6 in diesem Buch Nehemia, was im Alten Testament steht. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, damit ihr ungefähr wisst. Also wir sind da in Jerusalem, da wird die Stadtmauer aufgebaut und es gibt verschiedene Gegner. Da haben wir einmal Tobia, der hier sitzt mit seinen Ammonitern, die hier die ganze Zeit so sitzen. Die kommen dann halt vom Osten, die drängen nach Jerusalem. Dann haben wir hier einen anderen, der heißt Sanballat. Ein komischer Name, aber der sitzt hier oben und der kommt vom Norden. Und der mag auch nicht, dass die Stadtmauer gebaut wird, weil er eigentlich der Statthalter von diesem ganzen Gebiet ist. Und wenn Jerusalem wieder aufgebaut wird, fürchtet er, dass er an Macht verliert. Dann gibt es ein paar Philister, die sind ungefähr parallel am Mittelmeer zu Jerusalem, also parallel zu Jerusalem am Mittelmeer. Da wird ein Name genannt, der heißt Geshem. Und der drängt dann halt vom Westen aus nach Jerusalem. Und dann gibt es die Araber, die sind hier unten und die drängen vom Süden nach oben und die haben eine Allianz gebildet und wollen nicht, dass Jerusalem wirklich wieder aufgebaut wird. Die haben keinen Bock da drauf. Sie denken an Machtverlust, sie denken an, wir haben zu wenig Einfluss denn in diesem Gebiet. Und sie greifen dann von außen an und wollen die Stadt stürmen. Sie wollen da eindringen und alle Menschen töten. Und Nehemia bekommt das mit und reagiert und denkt sich so, okay, wir müssen uns anders organisieren. Wir müssen Wache stehen. Wir brauchen Männer, die Wache stehen. Wir brauchen eine Verteidigungsstrategie. Und da heißt es in Nehemia 4, die Lastenträger setzten ihre Arbeit fort. Eine Hand am Werkzeug, die andere an der Waffe. Jeder, der baute, trug ein Schwert an seiner Seite. Und der Mann mit dem Signalhorn stand neben mir. Die Juden, die die Stadt aufgebaut haben, waren zu jeder Zeit bereit zu kämpfen. Sie waren bereit, die Stadt zu verteidigen. Wir stehen auch einigen Gefahren als Gemeinde gegenüber. Es gibt immer wieder Menschen, die bringen Irrlehre rein, die irgendwas verwässern oder irgendwas ganz, ganz falsch darstellen. Es gab schon zu biblischen Zeiten dieses Phänomen der Irrlehre, dass Menschen einfach gesagt haben, Jesus Christus war nicht wirklich Mensch. Dann waren welche, die sagten, er war nicht wirklich Gott und so weiter. Und da haben sich die Leute, die auch im Neuen Testament sind, immer gegen gewehrt. Aber das sind Gefahren, die wir ausgesetzt sind. Wir sind der Gefahr der Versuchung ausgesetzt, dass wir sündigen oder dass wir auch vom Glauben abfallen, dass wir am guten Werk, was wir vielleicht mitbauen, das abbrechen, aufhören, vielleicht auch aus Angst weglaufen. Vielleicht haben wir auch Angst vor den Konsequenzen, die kommen und meinen, es kostet viel zu viel. Und wir stehen auch in der Gefahr, Gott und sein Wort immer wieder zu vernachlässigen. Wir lassen uns vielleicht beirren von irgendwelchen außenstehenden Menschen oder auch Mächten, die uns davon abbringen. Das sind einfach Gefahren, die da sind. Und die Liste ist wahrscheinlich noch nicht mal vollständig, die ich jetzt gesagt habe. Die Frage ist aber für uns heute, mit was rüsten wir uns? Was könnte unser Schwert sein oder unser Speer, mit dem wir uns rüsten, mit dem wir uns verteidigen, wenn denn diese Angriffe kommen? Was könnte für uns, wenn wir mal ein anderes Bild nehmen, eine unüberwindbare Mauer sein? So, man könnte jetzt auch ganz modern eine installierte Firewall, die wir haben. Was könnte das sein? Ich habe da ein paar Ideen aufgeschrieben und wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid, dann ist es vielleicht nicht unbedingt das Neueste, aber das könnte eine Verteidigungsstrategie sein, die auf jeden Fall wirksam ist. Das erste ist Gemeinschaft. Dass wir mit anderen Christen zusammenkommen, dass wir Gottesdienst zusammen feiern, dass wir zusammen beten, dass wir zusammen, wie heute, Abendmahl feiern. Und da unterstützen wir uns gegenseitig und schützen uns auch gegenseitig. Und wenn Gefahren lauern, dann kommen wir einfach zusammen. Das Signalhorn, was auch eben in der Bibelstelle vorkam, das diente dazu. Wenn das ertönte, sollen alle an diese Stelle kommen, damit sie Seite an Seite miteinander kämpfen. Nicht irgendwo verteilt, sondern Seite an Seite an der gleichen Stelle. Ein weiterer Punkt ist, wir können darauf achten, wie unsere Seele ist. Also belastet uns etwas? Können wir vielleicht unsere Seele von etwas frei machen? Können wir etwas loswerden, was tief in unserer Seele ist und uns belastet? Das habe ich mal mit dem Stichwort Seelenreinigung benannt. Andere kennen es vielleicht auch unter dem Begriff Beichte. Es ist nichts Schlimmes, eine Beichte zu tun. Einfach mal auszusprechen, was einen belastet, was man vielleicht auch für schlimme Dinge man getan hat, um das loszuwerden und das an Gott abzugeben. Und wie soll es anders sein? Auch zu beten. Wir sollen miteinander beten und die Beziehung mit Gott pflegen. Das ist wichtig, im Dialog mit Gott zu bleiben und auf seine Stimme zu hören. Aber auch, wir sollen ihn loben, wir sollen ihn preisen, denn das macht uns nochmal bewusst, wer Gott eigentlich ist, wie stark er ist, wie mächtig er ist und dass er über allem auch steht. Und er ist doch derjenige, der bei uns ist. Und wir machen uns bewusst, wer dieser Gott ist. Und das stärkt unseren Glauben. Wenn wir mal zweifeln oder sowas, lasst uns bewusst machen, wer ist eigentlich dieser Gott, an dem wir glauben. Wie groß und stark er ist. Und dann hilft es unserem Glauben und die Zweifel werden kleiner und verschwinden. Bibellesen ist natürlich auch eine Strategie, die wir haben. Das lässt uns wachsen und wir können in der Bibel geistliche Wahrheiten finden, die immer gelten und an die wir uns auch immer wieder erinnern lassen können, wenn wir die Bibel lesen, und zwar regelmäßig. Und sie vergewissert uns auch unsere Identität in Christus. Also wer bin ich eigentlich in Jesus Christus? Und da wird unsere eigene Identität auch gestärkt. Ich habe euch mal eine Liste mitgebracht. Das sind alles Dinge, die in der Bibel stehen, die über dich ausgesprochen werden. So, das gehen wir jetzt die nächsten 2 Stunden einmal durch. Wir fangen mit dem ersten an. Nein, das war ein Scherz. Also wer diese Liste haben mag, der kann gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ich kann sie euch per E-Mail schicken. Das ist schon mal viel. Und wenn wir diese Bibelstellen lesen und wenn irgendwie Gegenwind kommt, wenn wir ans Zweifeln kommen, wenn irgendjemand wirklich Böses will von uns und uns lächerlich macht, uns auslacht, dann sind diese Bibelstellen vielleicht für uns gerade hilfreich, weil die unseren Glauben stärken und uns auch vergewissern, wer wir sind in Christus und woran wir arbeiten. Und eine weitere Strategie kann Fasten sein. Fasten ist ja etwas, man verzichtet auf etwas, woran man letztendlich gebunden ist, oder man verzichtet ganz auf Essen und kommt dann in seiner Schwachheit zu Gott, der einen stark machen soll. Und das kann auch etwas sein, wo wir nochmal mehr auf Gott schauen und diesen Fokus auf Gott haben. Und das stärkt uns. Und das könnte sozusagen eine unüberwindbare Mauer sein, die wir aufbauen, wenn wir fasten. Und wir sind jetzt auch gerade in der Fastenzeit, in der Passionszeit. Und da kann man immer noch einsteigen mit etwas, worauf wir verzichten. Das ist jetzt nun eine Verteidigungsstrategie, die wir aufbauen können. Mit diesen, wir können Gemeinschaft haben, uns um unsere Seelenreinigung kümmern, beten, Lobpreisen, Bibel lesen, fasten. Und vielleicht hat der ein oder andere auch noch eine andere Strategie, die noch dazu gezählt werden kann. Und das dient dafür, dass wir einfach standhaft bleiben, wenn Widerstände kommen. Und das ist sozusagen eine Hand am Werkzeug, wenn wir bauen, und das ist unsere Waffe, wenn Widerstände kommen. Eine Hand an der Waffe. Und dann bereit sein, einfach bauen und bereit sein, wenn Widerstände kommen, haben wir unsere Waffe. Aber bei all den Strategien und Vorbereitungen, die wir dann treffen, dürfen wir eins nicht vergessen. Wir sind nicht allein. Du bist nicht allein. Und daran erinnert Nehemia auch das Volk. Und das heißt in Nehemia 4, unser Gott wird für uns kämpfen. Unser Gott wird für uns kämpfen. Also egal wie groß die Bedrängnisse sind, Gott ist immer da und er wird mitkämpfen. Die Erzählung von Nehemia und dem Volk geht weiter. Die Feinde, die nun von außen angreifen wollten, die haben gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Das klappt nicht. Also haben sie sich gedacht, wir müssen ein bisschen hinterhältiger agieren und haben diese Attacken von außen gestoppt und schmiedeten nun Intrigen gegen Nehemia. Und da gibt es die Story in Kapitel 6, da schreiben sie zum einen den Nehemia Briefe. Die wollen ihn in einem Tal namens Onno treffen und womöglich ist es ein Hinterhalt. Also sie wollen ihn dahin locken und auf dem Weg dorthin wollen sie ihn wahrscheinlich überfallen und töten. Das haben sie 4-mal versucht. Dann haben sie ihn beim 5. Mal nochmal angeschrieben und haben Lügen erzählt. Sie haben dann gesagt, oh, es gibt da so ein Gerücht über dich. Man erzählt sich, du möchtest König sein über das Land. Und du hast auch Propheten schon einbestellt, die das ausrufen sollen, dass du der König bist. Und jetzt müssen wir uns nochmal im Hinterkopf behalten. Das ganze Gebiet steht eigentlich unter persischer Herrschaft. Und der persische König, der sagt nun, wer Statthalter, König oder sonst irgendwas in diesem Gebiet ist. Und Nehemia, das ist jetzt das Gerücht, was die verbreiten, der Sambalat, Tobia und wie die alle heißen, du möchtest König werden, du willst dich selber zum König ernennen. Und wenn das jetzt der persische König mitbekommt, das ist nicht gut. lass uns lieber darüber reden. Das war so das Zweite. Und dann wollten sie nochmal ausspielen, dass er sich selber ein Bein stellt. Die haben eine Person bestochen, die gesagt hat, hey, es gibt einen Mordanschlag und versteck dich lieber. Geh in den Tempel und verbarrikadier dich. Und Nehemia, der war kein Priester. Eigentlich hätte er nicht so tief in den Tempel reingehen dürfen, so wie der Mann das vorgeschlagen hat. Und deswegen stünde das Hineingehen in diesen Bereich unter Todesstrafe. Und so haben die Leute, die Feinde versucht, Nehemia eine Falle zu stellen. Immer wieder, immer wieder. Und jetzt kommen so meine Tipps für uns, die wir vielleicht auch unter Angriffen stehen, die vielleicht ein wenig hinterhältiger sind als so offensive Angriffe. Mein erster Tipp ist, falls du eines Tages mal einen Brief bekommst, wo du eingeladen wirst in ein Tal Onno, sage nein. Das ist einfach, oder? Das ist nur eine Ablenkung von der Arbeit am Reich Gottes. Also Nehemia soll abgelenkt werden. Was wir vielleicht als Gelegenheit so wahrnehmen, nennt Gott oft eine Ablenkung. Wenn wir vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt die Gelegenheit, mehr Geld zu verdienen. Ich habe die Gelegenheit, mehr Einfluss zu haben. Ich habe die Gelegenheit, mehr Wissen anzureichen. Ich habe die Gelegenheit, mich zu beweisen. Ich habe die Gelegenheit, allen zu zeigen, was für ein toller Hecht ich nun bin und so weiter. Und nie war es so einfach wie heute, wie jetzt, sich ablenken zu lassen, weil uns stehen ja alle Türen offen. Wir können alles heutzutage tun. Durchs Internet sind uns so viele Türen eröffnet. Auch beruflich ist uns fast alles eröffnet. Wir haben so viele Entscheidungsmöglichkeiten und Gelegenheiten. Und dabei vergessen wir oft, Gott zu fragen, was willst du eigentlich? Was soll ich jetzt eigentlich tun? Nehemia hat ja das durchschaut, diese Ablenkung ins Tal Onno zu gehen. Und er sagt, eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch, daher kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbräche, um zu euch zu kommen. Also Nehemia lehnt ab. Er möchte lieber am Reich Gottes, also an der Mauer, weiterbauen. Und er hat einen klaren Fokus. Und er lässt sich davon nicht abbringen. Und wie Dagi vorhin auch gesagt hatte, was dieser Sonntag letztendlich bedeutet, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Nehemia hat einen klaren Fokus. Und nicht alles, was möglich ist, müssen und sollten wir auch tun. Sagen wir mal nein zu Dingen, die uns vom Reich Gottes, vom dem Bau des Reich Gottes ablenken. Gott möchte, dass du dich fokussierst und dich von diesen Ablenkungen auch fernhältst. Deine Ablenkung kann nämlich auch zu einer Schwierigkeit werden. Nehemia hat es dann auch erlebt, dass Gerüchte gestreut werden. Und das kann auch passieren, dass Menschen über uns reden und nichts Gutes reden. Und dann kommt vielleicht irgendwann, hey, es gibt da ein Gerücht über dich. Und da ist so mal, was ich euch so mitgeben will, lasst euch nicht verunsichern. Lasst dich nicht davon ablenken, was andere Menschen so über dich oder über uns reden. Man kann da jetzt viel Energie reinstecken und viel daran arbeiten, das aus dem Weg zu räumen und zu reden und zu diskutieren und klarzustellen, das ist nicht so. Aber die eigentliche Arbeit bleibt ja dann liegen. Wir können da viel, viel Energie reinstecken, aber das, was wir eigentlich tun sollten oder müssten in Gottes Augen, da sind wir dann plötzlich nicht mehr. Wir verlassen die Mauer. Aber Nehemia, der hat eine kurze und coole Antwort und er sagt einfach nur, es ist nicht so, wie du sagst. Es ist nicht so, wie du sagst. Du hast diese Geschichte frei erfunden. Deshalb betete ich, um die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. Also Nehemia lässt sich nicht entmutigen. Er steckt seine Energie nicht in diese Angelegenheit, sondern lässt sie einfach abprallen und sagt, es ist nicht so. Ganz einfach. Er lässt sie abblitzen. Und ich weiß, das ist nicht immer leicht. Ich bin auch so ein Mensch, ich bin so ein Harmoniemensch. Und wenn Menschen reden, dann wühlt mich das auf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn Menschen einfach reden und man weiß irgendwie, die reden nichts Gutes, das verletzt mich. Und das ist nicht schön. Aber die Frage ist, wie gehen wir denn auch damit um? Und Nehemia betet zum Anfang immer. Wir geben das an Gott ab und er lässt die Leute abblitzen. Wir müssen da nicht irgendwie lange rumfuchteln und unsere Energie da investieren, um das alles so glatt wie möglich zu machen, dass uns auch ja alle Menschen lieben. Genau, interessant ist halt, was Nehemia tut. Er betet nämlich um Kraft. Er betet nicht, dass die Situation sich ändert. Das machen übrigens die Apostel im Neuen Testament auch. Die stehen unter Verfolgung und was beten sie? Sie sagen nicht, oh Herr, bitte veränder die Situation, dass die Menschen uns nicht mehr verfolgen, sondern sie beten auch um Kraft, dass sie das Evangelium in dieser Situation, in der sie stehen, unter dieser Verfolgung, dass sie das Evangelium verkündigen können, dass sie den Mut dazu haben. Das ist ein Perspektivwechsel. Andere übersetzen hier auch, das ist nicht so eindeutig zu übersetzen, also Nehemia, ich habe euch gesagt, die Bibelstelle gezeigt, wo ich betete um Kraft, dass ich die Arbeit fortsetze. Man kann aber auch anders übersetzen, doch nun legte ich umso eifriger Hand ans Werk. So nach dem Sinne, ich verdoppelte nun meine Anstrengungen. Lass dich nicht von Gerüchten oder Lügen kontrollieren, was du dann tust. Investiere deine Energie nicht an dieser falschen Front. Lass dich von Gott für das Gute stärken und arbeite weiter an diesem guten Werk. Und die letzte Falle, die Nehemia ausgesetzt war, das war ein geplanter Mordanschlag oder ein scheinbar geplanter Mordanschlag und er soll in den Tempel fliehen. Und aus plausiblen Gründen letztendlich, ne? Also er sollte ja getötet werden, lenkt es von etwas anderem ab, dass es nämlich eine Sünde ist im Volk, in den Tempel so hineinzugehen. Es ist ja eigentlich dann nicht richtig. Es ist nicht gut für Nehemia, da reinzugehen. Und für uns kann das dann ein Zeichen oder nochmal eine Lehre sein, dass wir Ratschläge ablehnen, was Gottes Willen widerspricht. Sollten wir denn als Nachfolger Jesu begierig und gierig sein? Sollten wir stolz und neidisch sein? Sollten wir uns ungeduldig verhalten? Sollten wir unzufrieden sein? Oder vielleicht sogar unser Wut nachgehen? Sollte ich vielleicht träge, ungläubig und unbarmherzig sein? Das sind alles Tugenden, die Bibel aufzählt, was ein gläubiger Mensch so sein sollte, wie der uns von innen auch verändert. Und es gibt manchmal Dinge, wo Leute sagen oder vielleicht auch eigene Gedanken haben, das hast du dir jetzt verdient, das kannst du jetzt mal so machen. Das ist ein Hinterhalt. Man könnte auch nur den Straßenverkehr nehmen. So sagen, okay, ich bin jetzt spät dran, ich fahre mal ein bisschen schneller. Und dann fährt man doch 100 in der Baustelle, wo nur 80 erlaubt ist. So. Ist nicht in Ordnung. Und Nehemia durchschaute diesen Hinterhalt und sagte nein. Und für uns ist das halt eine Lehre, dass wir uns nicht vom guten Werk abbringen lassen sollen und dass wir auch niemals das Schlechte dann tun sollen stattdessen. Also wenn wir für Gott und an seinem guten Werk mitbauen, dann werden wir das erleben. Dann werden wir erleben, dass wir Widerstände haben, dass Menschen aufstehen und gegen uns sind und dass vielleicht auch andere Mächte gegen uns sind. Aber Nehemia der blieb standhaft und das kann uns ein Vorbild sein, dass wir auch standhaft bleiben. Und dieser Zuspruch gilt auch für uns. Ne? Gott kämpft für uns. Aber eins bleibt. Wir können diesen Auftrag Gottes, den er uns aufs Herz gelegt hat, nur dann beenden, wenn wir ihn auch begonnen haben. Wir werden ihn nie beenden können, wenn wir ihn nicht anfangen. Und daher meine Ermutigung, lasst uns mit dem guten Werk, das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, beginnen. Amen.